Ewigkeitssonntag. Es geht etwas zu Ende. So ist unser Leben. Das, was wir lieben und was uns gut tut, möchten wir gerne festhalten, solange es geht. Aber wir können das Glück nicht festhalten. Wir können es genießen in dem Moment, wo wir es erleben und Gott dafür danken. Und wissen doch, es ist irgendwann vorbei. Und dann gibt es Zeiten von Trauer und dann gibt es auch wieder Schönes. So ist das Leben. Jemand hat mal gesagt, das ganze Leben ist ein Hallo und auf Wiedersehen. Und am besten, wir akzeptieren das, dass das Leben so ist. Etwas geht zu Ende, das kann auch positiv sein. Ein Sturm, der zu Ende geht, ein Haus, das gebaut ist, in das ich einziehen kann, also die Bauzeit geht zu Ende. Ein Konflikt, der eine gute Lösung findet, eine schwere Krankheitszeit ist überwunden oder eben es tut weh, ein Job, den ich verliere, eine Arbeitsstelle, obwohl ich gern geblieben wäre. Wenn die Kinder aus dem Haus gehen, tut es auch weh. Wenn ein lieber Angehöriger stirbt, und ich nun alleine zurechtkommen muss. Und andererseits, und darum geht es auch, wenn wir diesen Ewigkeitssonntag bedenken und feiern, dann leben wir von der Hoffnung, die Gott gibt, die in Jesus Christus. Und dann ist gut, dass wir nächsten Sonntag schon Advent feiern. Erwartung, dass Gott in unser Leben hineinspricht und hineinhandelt. Und wie gut, dass es in ihm Hoffnung gibt. Und wir hoffen auf den, wir werden auf den ausgerichtet, der gestorben und auferstanden ist, der den Tod überwunden hat. Also wir gedenken denen an die, und das haben wir ja gerade getan, die verstorben sind im letzten Jahr, auch an die aus unseren Familien, die jetzt nicht offiziell zur Gemeinde gehören oder gehört haben oder woanders zugehören und dessen Tod oder deren Tod uns auch wehtut, dabei auch Abschied. Und es erinnert uns auch schmerzhaft daran, dass mein Leben zu Ende geht. Dein Leben geht irgendwann zu Ende. Wir sind nicht dafür geschaffen, ewig auf dieser Erde zu sein. Unser Körper ist auch nicht dazu geschaffen. Einmal werden wir diese Welt verlassen, wir werden sterben, ich werde sterben. Was bleibt dann von mir übrig? Ein bisschen Erde oder Asche. Asche zu Asche, Erde zu Erde, Staub zu Staub. Und dann ist die Frage, wenn doch alles vorbeigeht, was macht mich denn wertvoll? Also warum bin ich wertvoll oder bin ich überhaupt wertvoll? Und woher nehme ich diesen Wert? Wenn ich darauf eine Antwort gefunden habe, kann ich auch leichter mit schweren Situationen umgehen. Und ich habe dazu Antworten im Psalm 8 gefunden und ich lese die Verse 2 bis 10. Die ganze Herr, unser Herrscher, so fängt David dieses Lied an und dieses Gebet. Herr, unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Der Himmel ist Zeichen deiner Hoheit und Macht. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge lässt du dein Lob erklingen. Es ist stärker als das Fluchen deiner Feinde. Erlahmen muss da ihre Rachsucht, beschämt müssen sie verstummen. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Du hast ihn ja nur wenig geringer gemacht als die Engel. Ja, mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt, die Schafe und Rinder, die wilden Tiere, die Vögel am Himmel, die Fische im Wasser und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. Was ist der Mensch? Warum ist es nicht egal, ob ich gelebt habe auf dieser Welt oder eben doch hier sein durfte und wirken konnte? Und was macht mich wertvoll? Das ist eine Frage, die die ganze Predigt durchziehen wird. Und wie gehe ich dann mit so einem tiefgreifenden Ereignis um, wie dass Menschen sterben, dass ich sterbe? Und diese Frage, was mich wertvoll macht, wird uns helfen, mit dieser Frage umzugehen. Wenn mich jemand liebt, dann erlebe ich, dass ich wertvoll bin. Wenn ich jemand mit Liebe beschenke, ganz genau so. Der andere erlebt, dass er wichtig und wertvoll ist für mich, aber ich erlebe mich auch als wertvoll, weil nichts den anderen so bereichert, wie mit Liebe beschenkt zu werden. Mit Wertschätzung, mit Achtung, mit Aufmerksamkeit. Wenn mir der Tod aber einen lieben Menschen wegnimmt, dann reißt das ein Loch in meine Seele. Und Schmerz durchflutet mich. Und je größer die Liebe, je inniger die Vertrautheit, desto größer ist dieser Schmerz. Und das können wir nicht verhindern. Und es wäre auch nicht gut, wenn wir das tun. Wenn es mich nicht schmerzt, dass ein Mensch stirbt, was für eine Bedeutung hat er dann in meinem Leben gehabt? Der Preis der Liebe ist dieser Schmerz. Und es lohnt sich, diesen Schmerz auf sich zu nehmen, denn nichts macht uns selbst glücklicher, als jemanden zu lieben oder auch geliebt zu werden. Nun ist nicht jede und nicht jeder von uns verheiratet und manche sind nicht mehr verheiratet. Und Gottes Wort spricht dir zu, du bist wertvoll. Du bist nicht weniger wert, nur weil du allein bist. Auch wenn du keinen Partner hast oder nicht mehr hast, hast du vor Gott einen riesigen Wert und auch für andere Menschen. Und er spricht diesen Wert auch denen zu, und das gibt es ja auch nicht so selten, die an ihrer Partnerschaft leiden und das eben nicht erleben, dass diese Beziehung sie erfüllt und glücklich macht. Also, das ist schon mal eine ganz wichtige Botschaft. Du bist wertvoll. Und vergiss es nicht. Aber was macht mich denn wertvoll? Ich habe mal nachgeschaut, ne, wenn wir so unseren Körper in einzelne Chemikalien zerlegen würden, da wären wir so zwischen 12 und 19 Euro wert. Manche rechnen auch über 1000 Euro aus, und sagen, okay, ich weiß nicht, was stimmt, aber 1000 Euro, hallo, mehr nicht. Unsere Organe haben einen riesigen Wert. Menschen merken das, wo einzelne Organe nicht mehr funktionieren und sie dringend auf ein Spenderorgan angewiesen sind. Da merken wir, das können wir nicht produzieren. Das ist extrem wertvoll und deshalb ist es ein guter Gedanke, für seine Gesundheit zu sorgen, soweit wir das können. Also was ist der Mensch? Was macht mich wertvoll? Wenn ich durch einen Unfall oder durch die Schuld eines anderen behindert werde, einen Arm verliere oder nicht mehr gebrauchen kann oder ein Auge verliere oder was auch immer, dann rechnen Versicherungen aus, wie viel ist das wert? Also wie viel muss der andere an Schadenersatz zahlen oder die andere Versicherung. Und dann kommen wir auf Summen, wenn wir das alles zusammenrechnen, was Versicherungen ausrechnet, zwischen 600.000 und 5,3 Millionen Euro. Das ist schon eine andere Summe. Aber ist das der Mensch? machen uns solche Zahlenspiele, geben sie uns das Gefühl, wichtig zu sein, wertvoll zu sein. Was bringen diese Zahlenspiele, wenn ich am Ende doch nur ein Häufchen Erde bin? Und das kennen wir alle auch, wir, viele zumindest. Menschen versuchen durch irgendwelche Dinge zu zeigen, dass sie wichtig sind und dass sie wertvoll sind. Oder versuchen sich das Gefühl zu geben, wert zu sein, wichtig zu sein, Karriere zu machen, ein tolles Auto zu besitzen, ein Haus oder mehrere Häuser, ein gut gefülltes Konto, Beziehungen, die gesellschaftlich angesehen sind. Und im Grunde genommen wissen wir alle, dass das nicht funktioniert. Schicksalsschläge können uns das alles mit einem Mal nehmen. Und dann bin ich dann nichts mehr wert. Und am Ende unseres Lebens können wir nichts mitnehmen, weil das letzte Hemd keine Taschen hat. Irgendwann ist es zu Ende. Unser Leben ist zu Ende. Anke hat gerade diese Frage schon gestellt. Was löst das denn bei dir aus? Welche Gedanken kommen dann hoch? Und was für Gefühle steigen in dir auf? Also was denkst du? Mir begeht heute häufig diese Aussage, ja, ich möchte doch noch leben. Hoffentlich noch lange. Und was fühlst du dabei? Den meisten oder vielen Menschen zumindest macht diese Tatsache Angst, dass irgendwann das Ende kommt. Und wir, weil wir ohnmächtig sind und überfordert, weil das wirklich ein Ereignis ist, das kriegen wir nicht in den Griff. Da sind wir hilflos, da sind wir ohnmächtig. Paulus, der Apostel Paulus kann sogar sagen, der Tod ist unser letzter Feind. Und für den sind wir zu schwach. Und es lastet auf uns hier, so wie diese Steine. Letzten Sonntag war das Thema in der Predigt. Also wie können wir trotzdem auch mit diesen schweren Gedanken fröhlich leben und gelassen leben? Wie gehen wir damit um? Es gibt grundsätzlich, und das gilt jetzt nicht nur für die Frage nach dem Tod und nach Leben, sondern für alle Herausforderungen, es gibt immer vier Möglichkeiten zu reagieren. Das eine ist, ich stelle mich tot. Das passiert automatisch, ich bin dann wie gelähmt, ich kann nicht mehr denken, ich habe einen Blackout. Die Überforderung ist einfach so groß, dass ich gelähmt bin und nicht weiß, was ich tun soll. Und dahinter steckt der Gedanke, also eigentlich steht, kann man das mit so einem Urwalderlebnis oder einer kanadischen Wildnis erklären. Ich gehe spazieren und ein Bär kommt auf mich zu, ein Grizzly, und ist wütend und will mich töten, auffressen. Und wenn ich dann so gelähmt mich stelle, als wäre ich tot, dann hat er vielleicht kein Interesse mehr an mir. Ja, und so. Aber das ist eine natürliche Reaktion bei manchen. Ich stelle mich tot, ich bin wie gelähmt. Das Zweite, was ich machen kann, ich kann aktiv werden. Also zum Beispiel weglaufen. Versuchen, schneller zu sein. Und dann beschäftige ich mich in meinem Alltag mit ganz vielen Dingen, die mich ablenken, die mir meine Kraft kosten auch, wo ich mich einsetzen muss. Und dann bin ich vielleicht zu erschöpft am Abend oder auch zu müde, eben mir noch Gedanken zu machen. Ich habe dann keine Kraft mehr dazu. Ich verdränge also Tatsachen, denen ich mich eigentlich stellen müsste, und das hilft tatsächlich eine Weile. Dadurch verschwindet allerdings das nicht, was mir Angst macht. Es gibt keine Lösung. Nichts verschwindet, nur weil ich es verdränge. Es bleibt. Im Gegenteil, dieses Verdrängen kostet mich eine riesige Kraft, wie als würde ich einen mit Luft gefüllten Ball versuchen, unter Wasser zu drücken. Und das gelingt eine Weile und dann lässt irgendwann die Kraft nach. Oder ich bewege mich ein bisschen und flutsch, kommt der Ball hoch. Manche Bälle sind auch so groß, dass ich sie gar nicht unterdrücken kann. Also weglaufen. Verdrängen hilft nicht oder zumindest nicht auf Dauer. Ich kann auch eine weitere Möglichkeit, anders aktiv werden, nämlich auf diese Herausforderung zuzugehen, auch wenn sie mir Angst macht, auch wenn ich nervös bin, auch wenn ich vielleicht kaum atmen kann, weil ich mich so schwach fühle und so unterlegen. Aber ehe ich nichts tue oder weglaufe, gehe ich lieber auf das Problem zu und schau mal, was passiert. Ob ich es nicht vielleicht doch überwinden kann und das am besten mit Jesus an meiner Seite. Als es meiner Mutter immer schlechter ging und sie wusste, dass sie nicht mehr lange leben würde, sagte ich ihr in einem Gespräch, mach dir Gedanken darüber, was dir wichtig ist bei deiner Beerdigung. Sie hatte mich gefragt, ob ich sie beerdige. Da habe ich gesagt, ich muss ja selber Abschied nehmen. Natürlich werde ich was sagen, aber das kann ich dir nicht versprechen. Und dann habe ich ihr gesagt, mach dir mal Gedanken, was ist dir wichtig? Welche Bibelstellen sind dir wichtig? Gibt es was, was dein Leben geprägt hat von der Bibel her? Welche Lieder sind dir wichtig? Was ist dir wichtig, das in der Beerdigung passieren soll? Was soll gesagt werden? Was kann wegbleiben? Und eine Sache, die hat sie von ihrer Mutter. Ihre Mutter hat nämlich gesagt, begrab mich nicht in so einer ollen Bretterkiste. Und dann wollte sie einen Eichensarg haben. Und meine Mutter auch. Und ich habe gedacht, mir wäre das nicht so wichtig. Aber ihr war das wichtig. Und dann hat sie am nächsten Tag meine Geschwister, die drei, die in der Nähe wohnen, zusammengerufen. Meine Schwester hat gesagt, sie hat uns herzitiert. Und hat ihnen alles gesagt, was ihr wichtig war. Und dann hat meine Schwester erzählt nachher, als wir kamen, war sie blass und es sah so aus, als würde sie nur noch wenige Tage leben. Danach hat sie Farbe gekriegt, war rosig im Gesicht und es hat 3 Monate noch gedauert und dann ist sie ganz friedlich eingeschlafen. Sie hatte alles geregelt, sie war darauf zugegangen und sie wusste, beim Vater im Himmel werde ich aufwachen, durch Jesus. Also, ich möchte euch ermutigen, bei allem, was uns Angst macht und auch bei dieser Frage, drauf zuzugehen. Sich damit zu beschäftigen, sich Zeit zu nehmen. Und wenn diese Schwelle überwunden ist, lebst du freier und besser und glücklicher. Was hilft uns noch, mit unserem eigenen Tod und mit dem Tod von Angehörigen umzugehen? Das Erste ist wirklich, und das tauchte schon den ganzen Gottesdienst auf, akzeptiere, dass du sterben musst. Akzeptiere, dass das Leben zu Ende geht. Es ist so, wir können es nicht aufhalten. Und akzeptiere auch, dass Menschen, die dir wichtig sind, auch sterben werden. Psalm 8 spricht von uns als vergänglichen Wesen. Auch andere Bibelstellen drücken das aus. Wir sind ein Hauch nur. Psalm 144. Oder wir sind wie eine Blume, die morgens aufblüht und abends verwelkt ist. Psalm 90. Und deshalb gilt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und klug ist, und dann führe ich das nochmal ein bisschen aus, was ich vorhin gesagt habe, klug ist zu überlegen, was vor deinem Tod zu regeln ist. Also mach ein Testament oder fülle eine Vorsorgevollmacht oder eine Patientenverfügung aus mit deinem Arzt. Beschäftige dich damit, was dir für deine Beerdigung wichtig ist. Überlege, was deine Angehörigen mit den Dingen tun sollen, die du gesammelt hast. Am besten trennst du dich jetzt schon von Dingen, wo du sowieso denkst, brauche ich eigentlich nicht mehr. Also alles Dinge sind das auch, die ich mir selber sage und wo ich manches noch nicht getan habe. Manche wollen das eben nicht. Es gibt so einen Gedanken, eine Theologie sogar, die sagt, du darfst dich mit negativen Dingen gar nicht beschäftigen. Also auch nicht mit deinem Tod. Auch nicht, dass eine Krankheit schlimm ausgehen könnte, weil dann ziehst du das wie ein Magnet auf dich. Denke immer nur an Heilung. Das ist verrückt. Das stimmt nicht. Das hilft auch nicht. Das ist Verdrängung. Und natürlich ist es nicht gesund, mir ständig auszumalen, wie schlimm etwas enden könnte. Wenn ich da permanent in so einem Gedankenkreise bin, dann laufe ich darauf zu. Und gleichzeitig gilt, Gott hat mich mit Verstand ausgestattet, uns alle. Und es ist kein mangelndes Gottvertrauen, uns den nächsten Schritt zu überlegen, wenn unsere Wünsche und unsere Gebete nicht in Erfüllung gehen. Vor einigen Wochen konnten wir den Film sehen von Philipp Mickenberger, Real Life Guys. Das dritte Mal war er schwer an Krebs erkrankt mit Anfang 20. Und er hat bis fast zum Schluss geglaubt, Gott kann ihn auch heilen, obwohl die Ärzte ihm keine Chance gegeben haben. Aber er hat gesagt, wenn ich denn sterben muss, wenn ich also diese Erde verlassen muss, dann bin ich auf jeden Fall beim Vater, das wird alles besser, wird dann. Aber was mache ich mit den Tagen bis dahin? Wie fülle ich die denn? Was ist wichtig, was ist wertvoll in dieser Zeit? Und dann hat er angefangen, Videos zu produzieren, die auf Jesus hinweisen. Hat Menschen interviewt, die Jesus erlebt haben und durch schwere Situationen hindurchgekommen sind und hat so Hoffnung verbreitet. Und gesagt, dieses Leben ist nicht alles, sondern danach kommt etwas, was viel besser und viel wichtiger ist. Aber er hat, weil er ist ja nicht lebensmüde geworden, sondern er hat die Zeit genutzt, die ihm blieb. Und es war ihm so wichtig zu sagen, bis kurz vor Schluss, ey, ich möchte euch im Himmel wiedersehen. Und so hat er sein Leben mit etwas gefüllt, was für die Ewigkeit Bestand hat. Es ist von Gott her sehr klug, sich mit dem Ende seines Lebens zu beschäftigen. Du wirst anders leben, wenn du in dieser Frage Frieden gefunden hast. Und klug sein bedeutet eben auch, sein Leben auf die Ewigkeit auszurichten. Und dabei kann ich nur gewinnen. Psalm 8 macht das deutlich. An der Schöpfung kann jeder Mensch wahrnehmen, dass es einen Gott geben muss. Manche spielen Glaube und Wissenschaft gegeneinander aus. Das ist völliger Unsinn, das braucht gar nicht sein. Die einzelnen Bestandteile unserer Welt sind wie ein ganz kompliziertes und herausragend konzipiertes Räderwerk gemacht und so aufeinander abgestimmt, dass Leben möglich ist. Ein paar Sachen zähle ich auf. Unsere Erde hat eine Atmosphäre. Dadurch können wir atmen. Und dadurch werden wir auch vor kosmischen Strahlen geschützt. Und diese Atmosphäre haben wir nur deshalb, weil die Erde eine Masse hat, eine Größe, wo so viel Schwerkraft da ist, dass diese Lufthülle festgehalten wird und nicht im Weltall verdampft oder sich verflüchtigt. Und wenn die Masse noch größer wäre, dann würden wir ganz platt auf die Erde gedrückt, weil die Schwerkraft so groß ist. Und wenn sie weniger wäre, würden wir schweben. Alles genau richtig. Unsere Erde ist ständig in Bewegung, also unter der Erdkruste, und das wird sichtbar in den Erdbeben. Aber diese Bewegung sorgt dafür, dass ein Magnetfeld diese Erde umschließt. Und auch dieses Magnetfeld schützt uns vor kosmischen Strahlen. Die Erdachse ist in einem Winkel geneigt, der Jahreszeiten und damit Wärme und Kälte, Regen und Trockenzeiten ermöglicht. Und dadurch ist es möglich, dass Pflanzen wachsen. Unsere Erde ist genau in einem richtigen Abstand zur Sonne. Wäre sie näher dran, wäre es so heiß, dass alles Wasser verdampfen würde und wir mit. Wären wir weiter weg, dann wäre es so kalt, dass alles Wasser gefrieren würde. Sie ist genau in der richtigen Entfernung. Wir haben einen Mond, der genau richtig groß ist. Hätten wir ihn nicht, würde die Achse der Erde viel stärker hin und her pendeln und unser Klima gewaltig durcheinander bringen, viel mehr als das, was wir jetzt erleben. Und da lässt sich noch mehr aufzählen. Wissenschaftler kommen zum Glauben an Gott, weil sie sehen, dass alles so wunderbar geordnet ist und dass es unmöglich so viele Zufälle geben kann. Es muss sich jemand ausgedacht haben. Und dieser jemand muss dann auch das ganze Universum geschaffen haben und größer sein als diese 100 Milliarden und mehr Galaxien und Sterne, die es gibt. Und angesichts dieser Größe bin ich nur ein Staubkorn am Strand. Noch kleiner. Und jetzt kommt dieser David und betet: Herr, unser Herrscher, wie groß bist du, wie klein bin ich, und du kümmerst dich um mich. Ich bin dir wichtig. Du siehst mich tiefer, als ich denken kann. Du kennst meine Gedanken, du kennst meine Gefühle, du kennst meine Sehnsüchte, du weißt, wie es mir geht. Und du nimmst mich ernst. Und er jubelt darüber: Du hast mich mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt, sogar du hast uns weniger, nur wenig niedriger gemacht als Gottwesen. Also als Engel und manche sagen auch als Gott, je nachdem, wie man das übersetzt. Also er hat dich und mich mit Fähigkeiten ausgestattet, diese Welt zu gestalten. Anteil zu haben an dem, was Gott gemacht hat, nämlich dass er Ordnung geschaffen hat in dieser Welt, dass er Leben ermöglicht hat, das ist auch unsere Aufgabe, aber er hat uns auch so befähigt. Wir können in diese Welt erhalten und wir können Gutes bewirken. Ich hatte ja von diesen verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten gesprochen auf die Überforderung. Sich totstellen sorgt dafür, dass ich gelähmt gar nichts mehr machen kann. Flucht und Verdrängen hilft nur zeitweise, aktiv auf Probleme zuzugehen oder Herausforderungen. Das hilft, wenn ich nicht aggressiv werde dabei. Und es gibt eine vierte Möglichkeit. Ich laufe weg und hole mir Hilfe. Ich laufe also zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich laufe hin zu dem, der mich liebt und mich ernst nimmt. Ich laufe zu dem, der mir Verstand gegeben hat und Gaben und Fähigkeiten. Ich laufe zu dem, nämlich zu Jesus, der gestorben und auferstanden ist, der alles Leid dieser Welt selbst geschmeckt hat und es überwunden hat. Der uns sagt, mit dem Tod ist eben nicht alles Schluss, sondern dann stehst du vor dem Thron Gottes. Und dann geht es entweder richtig gut weiter, oder Gott sagt, dein Wille geschehe, du wolltest bisher auch nichts mit mir zu tun haben, dann leb so weiter in Ewigkeit ohne mich, ohne die Quelle des Lebens. Mit Jesus wird der Tod nicht mein Leben beenden, nicht wirklich, nur dieses irdische Leben, sondern der Tod wird zu einem Übergang in Gottes neue Welt. Ohne ihn wird dein Tod zu einem Übergang in dunkle, kalte und schreckliche Gottesferne. Also wenn du nicht vom Tod überwältigt werden willst und auch nicht von der Angst vor dem Tod und ihn auch nicht immer verdrängen möchtest, dann vertraue dein Leben Jesus an. Es geht durch ein einfaches Gebet. Jesus, ich vertraue dir, dass du mich kennst. Ich vertraue dir, dass du mich siehst und mich ernst nimmst. Ich werde dir folgen. Und mit dir stelle ich mich den Herausforderungen dieser Welt. Und am Ende dieser Zeit hier möchte ich mit dir in der Ewigkeit feiern. Bring mich dahin. Amen.